Ich habe es gerade meinem Nachbarn zugeflüstert. Es ist wie ein Hymnus, den wir da gerade gesungen haben. Ein moderner Choral. Und wir werden dieses Lied sicher auch in der nächsten Auflage von unserem Liederbuch wieder aufnehmen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Erstens ausgerechnet Kapernaum. Dass Umzüge manchmal Zeichen setzen, das kennen wir aus der Politik zumindest. Als man einst den Regierungssitz von Bonn nach Berlin verlegte, das hatte eine besondere Aussagekraft. Und genauso symbolträchtig ist es, wenn Queen Elizabeth II. Hin und wieder vorübergehend ihren Amtssitz nach Edinburgh verlegt. Und sie bekräftigt damit, dass sie auch Königin von Schottland ist. Jesus zog auch um, von Nazareth nach Kapernaum. Und der Evangelist Matthäus legt offensichtlich großen Wert darauf. Und das nicht nur, weil er, der Matthäus, selber aus Kapernaum stammt, er, der Zöllner, der auch Levi genannt wird und der später ein Evangelium eben schrieb. So jedenfalls wird es uns in der altkirchlichen Tradition überliefert. Nein, Kapernaum steht für was. Machen wir uns klar, welche Ohren damals das Matthäusevangelium zum ersten Mal vorgelesen bekamen. Es waren Judenchristen, also Juden, Christen mit jüdischer Herkunft. Und für die klingelte es, wenn sie die Worte Galiläa und Kapernaum hörten. Denn Galiläa hatte einen bestimmten Ruf. Diejenigen, die aus dem Herzland Judäa stammten, rümpften die Nase, wenn sie dieses Wort hörten. Die in Galiläa galten nämlich als nicht ganz koscher. Sie waren Juden zweiter Klasse. Das Wort Galiläa ist eine Kurzform des hebräischen Wortes Galil ha-Goyim, Heidengegend, Bezirk der Nichtjuden. Da wohnen Menschen, die fern sind von Gott, weil Gott dieses Gebiet ein für alle Mal gerichtet hat. Und man muss weit zurückschauen, um sich den Hintergrund dieser Aussage klarzumachen. Ich habe dazu mit großem Eifer eine möglichst detailgenaue Israel-Karte gemalt. Im Jahr 722 vor Christus hat der Assyrerkönig Salmanasser das Nordreich Israels erobert. Nicht nur das, er hat es vollständig ausgelöscht. Von den verlorenen 10 Stämmen ist seither die Rede. Der Norden war über Jahrhunderte hinweg zum Heidenland geworden. Und dort, über den Norden, hatte Gottes Gericht über Israel begonnen. Die Propheten hatten es vorher angekündigt, Jesaja zum Beispiel, der von der Sharon-Ebene und Gileads Höhen sprach. Gilead, das sind die Höhen hinter Bet-She'an, für diejenigen, die schon mal mit in Israel waren. Und Jesaja sprach von Sebulons und Naphtalis Land. also dem Gebiet jener zwei Stämme Israels. Dieses Gebiet wurde zur assyrischen Provinz. Und der Norden steht seither geradezu sprichwörtlich für den Beginn des Gerichtshandelns Gottes, für den Beginn des Untergangs. Weiter ging es dann etwa 100 Jahre später, 701 vor Christus fiel nämlich der Süden an den Assyrerkönig Sanherib. Und was übrig bleibt, war nur noch Jerusalem. Und das wurde dann gut 100 Jahre später durch die Babylonier zerstört, durch Nebukadnezar. Und Galiläa wurde dann nach der Rückkehr aus dem Exil nur sehr zögernd wieder jüdisch besiedelt. Es galt als anrüchig, dort zu wohnen. Es lag ein Fluch auf diesem Gebiet, dachten die Menschen in Jerusalem. Und wenn Jesus als der Galiläer bezeichnet wurde, dann war das alles andere als eine neutrale Kennzeichnung seiner Herkunft. Galiläa war das abgehängte Gebiet, die Gegend der Verstoßenen, das Land ohne Hoffnung. Und dann Kapernaum, ausgerechnet Kapernaum. Kapernaum lag am äußersten Rand des Regierungsbezirkes Galiläa. Es war ein Grenzstädtchen an der Straße vom Mittelmeer nach Damaskus gelegen und hatte nicht zufällig eine römische Garnison, die nach dem Rechten schaute. Denn das war kein beschauliches jüdisches Fischerdorf, wie wir es in uns und in unserer Fantasie oft zurechtlegen. Sondern dort gab es eine bunt gemischte Bevölkerung mit Händlern und Gasthöfen und eben auch Soldaten dazwischen und allem, was Reisende damals suchten. Und manch einer lebte dort direkt an der Grenze, damit er notfalls schnell ausweichen und über die Grenze fliehen konnte. Ausgerechnet diesen Ort suchte sich Jesus aus, Kapernaum. Galiläa und speziell Kapernaum, diese Orte stehen für Menschen, deren Herkunft schwere Nachteile mit sich brachten. Das waren Leute, die von den Privilegien der Jerusalemer nur träumen konnten. Und ich denke, wir dürfen das ruhig auf heute übertragen. Es geht bei Jesus Christus nicht nur um eine persönliche, eine private Dimension, sondern auch um eine soziale, eine gesellschaftliche. Es gibt auch heute genügend Menschen, die schlicht benachteiligt sind, weil sie in einer Gegend oder Nachbarschaft oder Familie aufwachsen, wo sie kaum anders können, als auf die schräge Bahn zu geraten. Nicht jeder hat das Glück in Jerusalem, sprich in einem bürgerlichen, geordneten Milieu groß zu werden. Und so viele sind schon als Kinder Opfer ihrer Herkunft, weil sie in eine Welt hineingeboren wurden, die ihnen kaum eine Chance lässt. Und ich sage das unter dem Eindruck eines Telefonates, das ich diese Woche mit der Jugendgerichtshilfe hier im Landkreis führte, wo es um junge Straftäter ging und deren Hintergründe. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, deutet der Evangelist Matthäus jenen Umzug Jesu nach Kapernaum. Denn dort lebt das Volk, das im Dunkeln sitzt, im Schatten des Todes. Leute, die ihren Wohnsitz im Schatten haben, grenzwertige Menschen. Jesus siedelt sich also bei denen an, die eigentlich scheinbar von Gott fern sind und die sich an dieses Fernsein auch gewöhnt haben, weil sie gar nichts anderes kennen. Und ich frage mich, wie viele heute in unseren Kirchen und Gemeinden sind eigentlich ursprüngliche Jerusalemer, also aus einer traditionsgefestigten Herkunft, und wie wenige sind Galiläer. Jesus jedenfalls wählte Kapernaum als Wohnort. Und das ist das Zweite, er wohnte in Kapernaum. Dass dort dann auch viel passierte, wissen wir nicht nur aus dem Matthäusevangelium. Ich denke an die Berufung der beiden Brüderpaare. Also Petrus und Andreas sind bekannt, aber dann auch die beiden sogenannten Zebedaiden, die Söhne vom Zebedäus, Jakobus und Johannes. Und auch Matthäus, der in anderen Evangelien Levi heißt, stammt, wie gesagt, aus Kapernaum. Oder die Heilungswunder der Diener des Hauptmanns von Kapernaum, die Schwiegermutter des Petrus, die blutflüssige Frau, auch der Gelähmte, der mitsamt seiner Matte durch das Dach hindurchgelassen wurde. Das passierte alles in diesem Städtchen am Nordufer des See Genezareth. Sogar die Auferweckung der Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher, fand hier statt. Der Evangelist Matthäus hätte also hier, wo es speziell um Kapernaum ging, gleich ganz viel aufzählen und konkretisieren können. Aber es kommt ihm in diesen einleitenden Worten auf was anderes an. Er wollte schlicht den Finger darauf legen, dass Jesus in Kapernaum wohnte. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So umschreibt der Evangelist Johannes das Geheimnis von Weihnachten. Und Matthäus konkretisiert das nochmal. Jesus wohnte an diesem realen Ort. Wissen Sie, vom Wohnen Gottes auf der Erde ist in der Bibel oft die Rede. Ich lese nur ein paar Zitate, wo immer derselbe hebräische Ausdruck zu finden ist. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Dort ist dieses Verb verwendet. So in Exodus 24. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Exodus 25, gemeint ist die Stiftshütte. Wenn nun der Herr, dein Gott, eine Stätte erwählt, dass sein Name da selbst wohne. So in 5. Mose 12, das geht um die Erwählung des späteren Tempels. Und Salomo spricht dann bei der Einweihung dieses Tempels zum Volk. Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich darin wohnest. 1. Könige 8. Und der Prophet Jeremia ruft im Namen Gottes, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen. An diesem Ort, Jeremia 7. Und am Ende der Bibel die große Verheißung in der Johannes-Offenbarung. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. So Offenbarung 21. Und damit greift er der Seher Johannes greift Worte aus dem Alten Testament wörtlich auf. Nehmen Sie das bitte mit. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der nur als Idee gedacht oder gar nur erahnt werden kann. Auch nicht mit einem Gott, der sich damit begnügt, der Urgrund der Welt oder die Tiefe des Seins zu sein, wie es manchmal in schlauen Büchern zu lesen ist. Auch nicht mit einem Gott, der nur Prädikat ist und nicht Subjekt. Manche nennen das Gott, wenn Menschen Gutes tun oder wenn Liebe erfahrbar wird, wenn etwas Glanzvolles und Schönes wird, passiert. Wir haben es auch nicht mit einem Gott zu tun, der sich nur in einer unnahbaren Jenseitigkeit aufhält, so wie etwa der Gott der Muslime. Nein, wir haben einen Gott, der unter uns wohnt. Und zwar nicht nur in Heiligtümern wie in Bethel oder im Allerheiligsten des Tempels, sondern in Jesus Christus. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, heißt es im Kolosserbrief. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Und dieser eine wohnt in einem schlichten Haus in Kapernaum. Das war wirklich nichts Besonderes, dieses Gebäude. Es sah nicht anders aus als die anderen Häuser der kleinen Stadt. Interessanterweise gehört gerade diese Mauern zu den am besten belegten archäologisch nachgewiesenen Plätzen aus dem Leben Jesu. Weil sich nämlich dort schon im ersten Jahrhundert Gemeinde Jesu sammelte und das Haus zu einer kleinen Kirche umgebaut wurde. Die wussten ganz genau, wo dieses Haus war und haben dort ihre Gottesdienste gefeiert. Und am liebsten würde ich jetzt mit ihnen dort sitzen, in der inzwischen recht modernen Kirche, die ein großes Loch in der Mitte hat. Dieses Loch lässt den Blick nach unten zu auf den Originalboden, wo Jesus gewohnt hat. Und dann würde ich dort gerne mit Ihnen darüber sprechen, was es heißt, dass Gott leibhaftig unter uns wohnt. Der Schöpfer des Universums. Und das nicht nur vor 2000 Jahren hier in einem kleinen Ort am See Genezareth, sondern auch hier und jetzt. Als ich das letzte Mal mit einer Gemeindegruppe dort saß, da fiel mir spontan das schlichte Lied ein, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Und ich habe es nur vor mich hingesummt und die Leute haben eingestimmt und nachher gesagt, sie werden sich daran erinnern, das nächste Mal, wenn sie dieses Gebet sprechen. Sei unser Gast, wohn doch hier mit mir. Und in 1. Korinther 3 heißt es, wir sind selbst zum Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und im Kolosserbrief wohnt Gott in seinem Wort, das reichlich unter uns wohnen soll. Oder beim Abendmahl, wo wir, die vielen, zu einem Leib werden, 1. Korinther 10. Martin Luther hat einst leidenschaftlich dafür gekämpft, gegen Zwingli und die anderen, die allzu philosophisch von Gott sprachen. Es ging konkret ums Abendmahl, um die Frage, ob das Brot denn nur ein Symbol ist oder ob Christus real in ihm präsent ist. Und die haben sich heftig gestritten damals, weil es für Luther um nicht weniger als um die Wahrheit des Evangeliums ging. Bei dem Abendmahlstreit ging es um die Frage, ist Gott nur eine Idee, nur ein frommer Gedanke? Und was wir hier tun im Gottesdienst, ist das nur ein Gedankenspiel? Oder ist er real gegenwärtig? Es braucht dazu sicher nicht den Streit um die Abendmahlselemente im Einzelnen, um Brot und Wein. Vielleicht ist Luther darin etwas zu weit gegangen, aber die Leidenschaft, die teile ich. Gott ist gegenwärtig, hier und jetzt. Und genauso wie die Menschen sich damals in Kapernaum draußen anstellten, als er im Haus war, weil sie konkrete Erwartungen an ihn hatten, so können auch wir zu ihm gehen und mit ihm rechnen. Und dann steht auch nicht mehr die Frage im Vordergrund, was passiert denn nun? Was habe ich denn jetzt davon? Was geschieht denn jetzt mit mir? Das Entscheidende für Kapernaum waren damals gar nicht die Menge an Wundern, die geschahen, sondern dass er da war, dass er dort wohnte. Und darauf legt der Evangelist Matthäus den Finger. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. So heißt es im berühmten Psalm 73. Das ist wie bei einem Menschen, den wir besonders lieb haben. Dann sagen wir, dass du nur da bist. Das ist entscheidend. Besonders wenn uns die Kraft ausgeht und wir krank daliegen. Dass du nur da bist, das reicht. Und wissen Sie, die Leidenschaft für die reale Gegenwart Jesu in unserem Leben, für sein Wohnen unter uns, das ist auch etwas anderes als jene Spitzfindigkeit, die wir doch immer wieder hören. Erst wenn wir Christus im Glauben annehmen, sei er da. Im Kapernaum war das anders. Kapernaum ist die von ihm erwählte Stadt, die mit der Christusgegenwart beschenkte Stadt. Und überall dort, wohin Christus kommt, ist Kapernaum. Er ist da. Das ist entscheidend. Ob wir Menschen das in diesem Moment wahrhaben wollen oder nicht. Und das Dritte, er wirkt auf seine Weise. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, gemeint ist, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So endet unser kurzer Bibelabschnitt. Jesus predigte. Und das war nicht ein Schreien und Rufen. Es war nicht zu hören auf den Gassen, so wie ein Marktschreier, der was Billiges anpreist, um die Schriftlesung aufzugreifen von Jesaja 42, wo es auch darum geht, dass ein Licht jetzt plötzlich in die Welt der Heiden hineinstrahlt. Kein Marktgeschrei, sondern kein Gassenhauer, sondern eine Predigt. Und das Wort, das hier steht, bezeichnet eigentlich ursprünglich das Tun eines Herolds, der etwas bekannt zu machen und auszurufen hatte. Zum Beispiel den Ruf, der Sieg ist unser, nach einem gewonnenen Krieg. Oder ein Herold ruft, der König ist tot, es lebe der neue König. Das verkündet der Herold. Es geht also um enorm wichtige Botschaften. Aber zugleich hinkt auch der Vergleich mit dem Herold, denn der ist ja nur ein Überbringer einer Nachricht. Das Ereignis, von dem er spricht, gilt auch ohne seine Bekanntgabe. Aber bei Jesus geschieht das, was er sagt, und zwar genau in diesem Moment, in dem er es sagt. Sein Predigen ist nicht nur die Weitergabe einer Information, sondern wirksames Handeln. Und so geschieht nochmals dasselbe wie bei der Erschaffung der Welt. Gott sprach und es geschah. Schöpfung durch das Wort. Und wir müssen das ernst nehmen. Das Entscheidende an Jesus Christus waren nicht seine Wundertaten, sondern seine Predigt. Darauf legt der Evangelist den Finger. Und Jesus wohnte in Kapernaum und er predigte. Gott erobert seine abgefallene Welt nicht mit äußeren Mitteln zurück, nicht durch eine Umorganisation der Welt, nicht durch eine Umgestaltung der Verhältnisse, auch nicht durch Ausübung von Macht. Gott gewinnt uns zurück, indem er durch sein Wort unsere Herzen erobert, durch Jesus Christus. Indem er uns Vertrauen abgewinnt, indem er Glauben weckt, auch Hingabe und Bereitschaft zum Handeln. Und vor allem durch Gewissheit, bei ihm geborgen zu sein. Und so gründet das Himmelreich, das Reich Gottes auf das Hören. Und ich zitiere nochmals Martin Luther, das Reich Christi steht allein im Gehöre, also dass ich das Wort höre und glaube es. Keine Frage, er hätte auch anders können. Einmal spricht er selbst von 12 Legionen Engeln. Er hätte die Möglichkeit gehabt, alles einzuebnen und platt zu machen, um darauf Neues zu bauen. Aber er wollte sein Himmelreich nicht gegen uns Menschen, sondern mit uns bauen. Deshalb der Ruf, kehrt um, geht wieder auf euren Gott zu. Tut Buße, so ist es gemeint. Und zuletzt nur eine kurze Beobachtung. Der Evangelist Matthäus verwendet an dieser Stelle exakt dieselben Worte wie zuvor schon beim Täufer Johannes. Und beide, Johannes und Jesus, predigen dieselbe Botschaft. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied. Johannes predigt das als Warnung. Er kündigt nichts Geringeres als das Weltgericht an. Bei Jesus ist der Akzent anders. Er sagt, Gott ist mit seiner Liebe zu euch unterwegs. Das müsste für euch doch Anlass sein, euch jetzt umzudrehen, nicht mehr von ihm wegzulaufen, sondern auch euch auch ihm vertrauensvoll zuzuwenden. Bei Jesus ist es nicht die Umkehr, damit man dem Zorn entgeht, sondern die Umkehr, weil Gott so gütig ist. So wie Paulus es auch gesagt hat, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Und vielleicht liegt darin eine besondere Tiefe jener Ortswahl Kapernaum. Dort begann einst das Gericht über Israel in Form von assyrischen Truppen, die von Damaskus kamen und in Nordreich einfielen. Und jetzt beginnt von dort die Ausbreitung des Himmelreiches. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Amen.